Herzlich willkommen zu unserem WTU-Podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred Johannes Neudorfer und Rosa Ferrante-Banera und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschsein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom We Move People Podcast. Hallo AJ.
Hallo Rosa.
So, es geht wieder um Zitate und zwar beschäftigen wir uns ein bisschen mit strategischem Denken und Handeln.
Ja.
Also eigentlich auch mit Kriegsführung. Aber mit Krieg ist ja nicht irgendwie was Negatives.
Wir haben es dann definieren, was wir darunter verstehen, ja.
Also wir haben hier einmal ein Zitat von Miyamoto Musashi herausgesucht und das heißt: Wenn du erkennst, dass der Weg des Kampfes der Weg des Lebens ist, hast du den Sinn des Weges verstanden. Aus dem Buch der Fünf Ringe.
Mhm. Schönes Zitat. Muss man zuerst ein bisschen drüber reden, was wir natürlich unter Kampf verstehen, weil die meisten Menschen verstehen ja unter Kampf nur eine Auseinandersetzung, eine körperliche mit einem anderen Menschen oder von mir aus auch noch mit einem Tier.
Etwas sehr Negatives.
Aber Kampf hat sehr viel mit Veränderung zu tun. Weil wir Menschen, wir sind ja Gewohnheitstiere, wenn man so sagt, und jede Veränderung bedeutet eine kräftemäßige Schwierigkeit und das ist ein Kampf.
Ich meine, der erste Kampf, den ja jeder Mensch kämpft, ist durch den Geburtskanal, um überhaupt auf die Welt zu kommen. Ist ja auch schon mal der erste Kampf.
Genau. Und ist natürlich eine Art von Wettbewerb im guten Sinn, weil in letzter Konsequenz, was würde sich verändern, wenn wir nicht bereit sind zu kämpfen?
Nichts.
Das nichts. Ich denke an unseren Youngblas, unseren Kinderunterricht gestern. Da haben wir für ein Monatsmotto? Wir haben
Optimismus und Zuversicht.
Genau, habe ich Ihnen erklärt, weil es natürlich ist, dass gewisse können viel drüber, gewisse können nicht so viel drüber sagen. Aber ich sage, schaut, alles, was euch umgibt, alles, was da ist, was ihr anhabt, was hier steht, was da draußen ist, all das ist daraus entstanden, weil ein Mensch über das hinausgegangen ist, was war. Er hat sich auch auf was Neues eingelassen, auf was Unbekanntes. Mhm. Er war optimistisch, sonst hätte er gar nicht versucht, seinen Zustand zu verändern. Sonst würde man noch in der Höhle sitzen, ums Feuer herum. Alles, was, haben Sie mal so geschaut, verstehst du, alles, was da ist, ist, weil ein Mensch drüber hinausgegangen und nicht aufgegeben hat.
Es wurde was entwickelt, es wurde ausprobiert, man ist gescheitert, man hat es neu versucht, man hat aus Fehlern gelernt,
genau.
Man hat gekämpft.
Das nächste wieder. Ja, und weil bei Optimismus erklären wir dann immer, warum es so schlecht ist zu sagen, ich kann nicht, ich will nicht, es geht nicht. So kann keine Veränderung passieren. Und dann geht der Kampf los, weil beim ersten Mal wird es nicht klappen. Man wird hinfallen, es wird etwas passieren. Man steht wieder auf, das ist ein Kampf. Also wo passiert der Kampf? Der Kampf ist in uns. Auch bei jedem äußeren Kampf, wenn wir solche Kämpfe führen, ist eigentlich ein innerer Kampf. Weil dieser äußere Kampf ist eine projizierte Variation eines inneren Kampfes von uns selber. Jede Schwierigkeit, die uns das Leben bietet, sie fordert uns zum Kampf heraus. Zum Kampf gegen unsere eigenen Schwächen, gegen unsere eigene Unausgeglichenheit. Für unsere, dass wir nicht die Koordinaten haben, die wir brauchen. Dass wir eine Ausrichtung brauchen. Deshalb gibt uns das Leben Schwierigkeiten, es gibt uns Kämpfe. Das ist nichts Negatives, es wird uns Leben keine Kämpfe geben. Was könnte aus uns werden? Man nennt Schwierigkeiten Gnade im alten Sinn. Kriegst du keine Schwierigkeiten im Leben, dann hast du keine Gnade in deinem Leben. Dann fehlt etwas ganz Wichtiges in deinem Leben.
Die Raupe muss kämpfen, damit sie ein Schmetterling werden
genau.
kann.
Und was passiert bei diesem Kampf der Raupe? Der Kampf durch den Raupenkoko entwickelt die Stärke, die der Schmetterling zum Fliegen braucht. Das Küken, das durch die Eischale durchgeht, das ist lebensnotwendig für ihr Überleben. Es wäre keine Hilfe, dem Küken dabei zu helfen. Du würdest es lebensunfähig machen. Wie?
Das ist ja das Problem, wenn Eltern Kindern versuchen, alles abzunehmen, an Hilfe und an Verantwortung, und dann hast du da 30-jährige Erwachsene, die nicht lebensfähig sind.
Richtig, genau. Das ist einfach, du musst deinem Menschen, seinen Verhältnissen entsprechende Schwierigkeiten ermöglichen geben. Nur daran kann er stark werden. Stark in dem Sinn, dass er Willen entwickelt, dass er Eigenständigkeit entwickelt, dass er Selbstvertrauen entwickelt.
Mhm.
Und nur so ein Mensch kann dann auch nicht in der richtigen Weise mit der Welt umgehen, weil er dann zu fähig ist, die Stärke dazu hat.
Mhm.
Sonst ist er ja nur eine Fahne im Wind. Und das ist ja genau hier beschrieben. Nur wer den Weg des Kampfes in der richtigen Weise versteht, kann den Sinn des Lebens verstehen.
Okay, wir sind weiterhin mit Kämpfen und Krieg beschäftigt.
Ja.
Es geht jetzt nämlich um die Kunst des Krieges von Sun Tzu. Manche sagen Sun Tzu, ist egal.
Ja.
Also, wenn du stark bist, erscheine schwach. Wenn du nah bist, erscheine fern.
Mhm. Da ist etwas drinnen, mach dich unberechenbar. Gib nicht eine zu fixe Form von dir ab. Alles, was zu fix ist, ist angreifbar. Und jetzt wieder mal, ist im Alltäglichen so, aus dem Alltäglichen hinausheben. Wenn du zu starke Mauern bildest, dann wird es etwas geben, was gegen diese Mauern anrennt.
Mhm.
Ist einfach so. Stärke hat ja nichts damit zu tun mit Schmuck. Wir müssen ja nicht herumrennen und zeigen, wie toll wir in jedem Bereich sind und wie gewaltig wir sind und wie stark wir sind, weil da wird Stärke zur Schwäche, wenn du so mit ihr umgehst. Weil genau in dem Sinn passiert dann das in der ersten Ebene, dass du etwas Herausforderndes anlockst, was sich mit dieser Stärke messen will. Was vielleicht total sinnlos ist.
Mhm.
Stärke muss an gewissen Punkten zur Geltung kommen, dort wo Wirksamkeit erzeugt wird. Die Wirksamkeit haben mit dem Warum und mit dem Sinn zu tun. Wirkliche Stärke entsteht auch erst daraus, dass man weiß, wo und wie und für was man sie einsetzt. Sonst ist es noch keine Stärke, sonst ist es Gewalt.
Passt das denn in jeder Situation? Also ich überlege gerade jetzt in einer Selbstverteidigungssituation, passt das ja nicht unbedingt, wenn man sich selbst zum Opfer macht und schwach gibt.
So wieder, je mehr du kannst, desto weniger brauchst du. Wenn du sehr wenig kannst, zählt der Satz nicht in seiner Hundertprozentigkeit. Nein, das nicht. Aber wo könnte man sagen, ist für einen, erscheine schwach, wenn du stark bist, erscheine schwach. Das heißt nicht, dass wir es, schwach heißt ja nicht, dass ich eine Opferhaltung einnehme.
Mhm.
Das ist ja nicht das Gleiche. Es ist ja nicht eine Opferhaltung, die Art von Schwäche ist nicht gemeint, sondern du zeigst nicht, zu welcher Wirksamkeit du fähig bist. Das heißt nicht, dass du es in Warnung aussprechen darfst. Nehmen wir eine Selbstverteidigungssituation, natürlich, wenn für einen Durchschnittsmenschen zählt, dass er möglichst schnell eine Grenze setzt.
Mhm.
Dass er sagt, bis hierher und nicht weiter.
Mhm.
Er zeigt nicht im gleichen Moment, zu was er schon alles fähig ist oder nicht fähig ist. Er setzt eine Grenze und bewacht diese Grenze.
Und was bedeutet das, wenn du nah bist, erscheine fern? In welcher Situation macht das Sinn? Also
mach dich nicht überall greifbar. Wie kannst du, wenn du nahe bist, erscheine fern, mach dich nicht, identifizier dich nicht so stark mit dem, was anwesend ist. Mach dich nicht greifbar. Wenn du, es gibt diesen schönen Satz, alles, was du sagst, muss stimmen. Du musst aber nicht alles sagen, was stimmt. Mach dich nicht greifbar, mach dich nicht kalkulierbar, das ist Ferne.
Mhm.
Wenn alles an dir greifbar ist, wenn man alles von dir durchschauen kann, weil alles offensichtlich ist, dann hast du einen fixen Zustand gebaut, mit dem du dich identifizierst, der ist furchtbar angreifbar. Und wir leben nicht in der idealen Welt, wir leben in der wirklichen Welt. Und dort haben wir es natürlich mit menschlichen und charakterlichen Unausgeglichenheiten zu tun. Und auch mit nicht besonders guten Absichten haben wir auch zu tun. Das heißt nicht, dass ich jedem Mitmenschen Böswilligkeit unterstelle, aber ich unterstelle auch nicht jedem Mitmenschen, dass er die besten Absichten hat, weil das wäre naiv.
Mhm. Okay?
Und wenn ich mich zu greifbar mache, wenn ich zu viel Nähe in der verkehrten Situation erzeuge, kann daraus ein richtiges Schlamassel entstehen.
Also es ist so ein bisschen Täuschen und Tarnen, ein bisschen strategisch-taktisches Umgehen. Im Leben.
Oder denk an heute. Heute hat man so eine überzogene Tendenz, Nähe vorzugaukeln.
Ja. Alle sind du und lieb und ein Team und der Chef und wir duzen den Chef. Und da habe ich auch letztens von einem gehört, der so geschwärmt hat, wie toll alle sind auf demokratisch auf einer Ebene und alle entscheiden gemeinsam in einer ganz top Firma. Und dann 3 Monate später wurde er gekündigt, da hat er nicht mehr demokratisch abgestimmt, da war sein Job los 3 Monate später.
Das ist dann
irgendwie dann nicht mehr du und der Chef und wir sind Kumpels und das ist ganz schnell vorbei. Das gaukelt etwas vor, was nicht ist. Wo ist denn eine Firma, die Verantwortung trägt, wo jemand eine Entscheidung treffen muss, wo jemand den Kopf hinhält? Wo hat denn das mit Demokratie zu tun?
Und das ist gemeint, erzeugt nicht Nähe.
Das ist Leuten was vorgaukeln, und, das Leute in die Irre führen.
Und nicht nur die Irre führen, das kann verantwortungslos werden.
Mhm.
Und das kann zum Ausnützen führen.
Ja. Mhm.
Erscheine lieber fern. Das heißt also, achte, gehen wir wieder auf unsere kampfkonfuzianistische Beziehungsebene, achte die Beziehungsebenen.
Mhm. Sollte nicht alles vermischen und überall alles reinbringen.
Ja, genau, ja. Mhm. Mhm. Daraus entsteht ein Schlamassel und daraus entsteht oft nichts Gutes. Und es ist immer die Frage nicht, wie man sich im Moment drinnen fühlt. Es ist immer die Frage, was in der projizierten Zeit daraus erwächst.
Ist ja auch, warum wir immer wieder bei unseren Schulleitern und Lehrern, WTU-Lehrern sagen, mit Schülern sollte man sich nicht anfreunden. Ein Lehrer ist ein Lehrer und nicht der Kumpel und Freund vom Schüler. Das heißt nicht, dass man nicht ein wundervolles, respektvolles, liebevolles Verhältnis untereinander haben kann, weil man sich Jahre, Jahrzehnte begleitet und man sich gegenseitig hilft an der Entfaltung des Menschseins, aber man ist halt nicht ein Freund und man sollte auch nicht zu sehr diese Beziehungs-, also ein Freund schon im Sinne von ein Freund, ich möchte, dass das Beste aus dir zum Vorschein kommt. Das ist nämlich ein wahrer, richtiger Freund, aber trotzdem eine Mama, ein Papa ist nicht ein Kumpel und der Freund vom Kind und genauso ist ein Sifu, ein Lehrer, ist nicht, sollte sich nicht vermischen zu sehr in den Privatbereich. Man muss nicht abends zusammen saufen gehen und Party machen.
Mhm.
Und diese ganzen Ebenen untereinander sollten sich nicht miteinander vermischen.
Es sind Funktionsebenen, es sind Funktionen damit verbunden. Und die sollte man getrennt halten.
Ja.
Das ist so, wenn es ein Schüler ist, ist er, natürlich ist es, kann es sehr, sehr nahe Person sein. Aber es ist nicht die Freundschaftsebene.
Mhm.
Es ist die Schüler-Lehrer-Ebene. Und das ist keine Hierarchie. Das ist wieder verkehrt gedacht.
Ja, ja.
Das ist keine Hierarchie. Das ist eine funktionale Ebene, in der eine Lehrsituation erzeugt wird, wo der andere. Es gibt wieder, ich habe gern diese alten Sätze aus der Tradition. Du bist so, wie ich einmal war, und ich bin so, wie du einmal sein wirst. Das ist die Ebene des Lehrerschülers.
Mhm.
Das ist keine Hierarchie. Es ist keine Hierarchie, dass ich etwas kann, was der andere noch nicht kann, weil er den Weg nicht gegangen ist. Das ist keine Hierarchie. Er ist halt den Weg noch nicht gegangen. Das ist verkehrt gedacht.
Der Fachmann, der Experte, der Pilot kann nicht mit den Passagieren demokratisch abstimmen, wenn jetzt ein Sturm aufkommt, fliegen wir jetzt rechts oder links herum.
Ja, wie man fliegt. Der Chirurg wird nicht demokratisch am Operationsstern mit allen zusammen und mit dem, der drauf liegt, abstimmen, wie wir es dann vorgehen.
Mhm.
So zu denken ist Blödsinn, ist Schwachsinn.
Entweder hat jemand die Einsicht oder jemand hat nicht die Einsicht.
Genau.
Und entweder ist jemand Experte oder er ist kein Experte.
Genau. Und dann gibt es auch wieder diesen schönen Satz, wenn du jemanden um Rat fragst, dann schau als erstes, ob er mit der gleichen Situation schon mal fertig geworden ist und sie gelöst hat, weil sonst kann er dir leider keinen Rat geben.
ganz toll immer die Vermögensberater, die selber pleite sind. So.
Das erleben wir in jedem Bereich.
Oder Finanzberater.
Das erleben wir in jedem Bereich, dass Leute Entscheidungen machen, die von Sachen keine Ahnung haben. Und damit verstoßen sie gegen dieses Strategieprinzip.
Also, wir haben noch ein drittes von Robert Greene, also die 33 Kriegsstrategien. Und zwar, wer keine Richtung hat, wird von jeder Bewegung anderer bestimmt.
Genau. Wer keine Richtung hat. Ganz, ganz runtergebrochen, wer nicht weiß, warum er etwas will, warum er etwas tut, warum er nach etwas strebt, ist die unterste Ebene davon. Kann nichts werden.
Das heißt, er hat kein Ziel, er hat keine Mission für sein Leben, keine Vision für sein eigenes Leben.
Er mag ein Ziel haben, aber das Ziel ist ein Wunsch.
Ja.
Wenn er nicht weiß, warum er dieses Ziel erreichen möchte, wird er es nicht erreichen. Es wird genau das passieren, weil andere werden bestimmen, was passiert.
Mhm.
Wann beginnen andere nicht mehr zu bestimmen, was passiert? Natürlich können andere werden immer versuchen, auf dein Leben einzuwirken.
Ja.
Das ist nicht die Frage. Auf nette Weise oder auf nicht nette Weise. Das ist nur eine andere Form, wie manipuliert wird. Da darf man sich nichts. Die netteste Sache kann eine Manipulationsstrategie sein und ist es in der Regel auch so. Weil es halt angenehmer dann ist. Aber wann wird die Bewegung nicht von anderen bestimmt, indem du erstens weißt, was du willst, denn das hat ja damit zu tun, dass du dann auch eine Koordinate dafür dir erarbeitest, also eine Richtung. Du willst irgendwo hin, du möchtest etwas lernen, du möchtest etwas erreichen, du möchtest eine Reise machen, egal was es ist, du brauchst das Ziel. Das Ziel steht fest. Wie du dorthin kommst, steht in diesem Moment noch nicht fest. Nein, weil du weißt nicht, was alles auf diesem Weg passieren wird. Es werden viele, viele Menschen versuchen, es für sich zu verwenden oder zu verhindern oder in Teilbereiche in ihre Richtung abzweigen. Wie verhinderst du das?
Es treten Schwierigkeiten auf, von denen man heute noch nichts weiß. Ja? Und es treten aber vielleicht auch Möglichkeiten und Hilfestellungen auf, von denen man auch heute noch nichts weiß.
Genau, und diese erst auftreten, wenn du die ersten Schritte in der richtigen Richtung machst.
Genau.
So, wenn ich jetzt mal zu Fuß losgehe in der richtigen Richtung, kommt vielleicht irgendwann ein Bahnhof, dann kann ich mit dem Zug weiterfahren. Und wenn ich schon mal die Koordinate in der richtigen Richtung hatte, ist das wahrscheinlich. Und so kann ich mich voranzutasten beginnen.
Mhm. Wenn ich am richtigen Gleis in richtigen Zug steige, zur richtigen Uhrzeit und weiß auch, wo er hinfährt, dann...
Wenn ich bei einer Bushaltestelle auf den Zug warte, werde ich ewig warten. Aber viele Leute tun das.
Ja, genau.
Vielleicht sagen sie dann, sie haben ja eine Zugkarte gebucht, aber ich habe ja eine Zugkarte, ja, aber sie stehen nicht am Bahnhof.
Mhm. Ja.
Und so handeln viele Menschen. Und dann werden sie abhängig von der Bewegung anderer, weil sie ja am verkehrten Ort unter verkehrten Umständen stehen. Und am verkehrten Ort heißt immer, dass ich am Ort einer anderen Handlung stehe.
Mhm.
Aus dem Grund, in dem großen Sinn, braucht unser Leben eine Ausrichtung, es braucht eine Mission, es braucht eine Vision. Wir brauchen etwas, was über unser Leben hinausgeht, damit wir eine gescheite Koordinate finden. Sonst beginnen wir uns in dieser weltlichen Erklärung, Interpretation zu verlieren. Und dann beginnen wir uns immer anderen Strömungen auszuliefern. Denn wenn das passiert, dann laufe ich in eine Ideologie hinterher oder einer ideologisierten Weltanschauung und die beginnt mein Leben zu bestimmen.
Das Ziel, die Erreichung des Ziels ist nicht verhandelbar. Dass man auf dem Weg sich anpasst und Methoden anpasst und so weiter, das ist notwendig, genau.
Das macht das Erreichen des Ziels erst möglich. Am Beginn habe ich noch gar nicht die ganze. Ich ist ja auch notwendig, sonst müsste ich ja am Beginn schon sämtliche Ausrüstung bei mir tragen.
Mhm.
Was gar nicht geht.
Du kannst dich nicht perfekt auf was vorbereiten, wo du gar nicht weißt,
was alles eintreten kann.
Genau. Das ist dann das, wo Leute gar nicht ins Handeln kommen. Nein. Erst wenn alles perfekt ist, fange ich an.
Deshalb ist ja so wichtig, dass man, wenn wir wieder zurückgehen, dass man Willen entwickelt, weil Wille ist etwas, das alles möglich macht, weil du dann die richtige Einstellung dahinter hast. Mit Wille ist dann immer eine Stärke verbunden, nicht eine Kraft, sondern eine Stärke damit verbunden, dass du auch in der Lage bist, es durchzuziehen, dass du Lösungen suchen wirst.
Nun ist es ja so, dass gerade diese Kriegsstrategen sehr anrüchig sind, zumindest hier in Deutschland. Ich weiß zum Beispiel, dass von Robert Greene auch ein deutsches Buch verboten ist mittlerweile. Das gibt es nur noch auf Englisch. Also was sagst du dazu? Warum ist so ein Denken, so ein Wissen überhaupt? Also es ist ja schon notwendig, sich mit sowas zu beschäftigen und auch zu sehen, wenn... Das wird ja überall angewendet, ja? Also um das überhaupt zu erkennen. Also das, was du gerade gesagt hast, das ist ja alles wahr und richtig und notwendig. Und wer darüber kein Bewusstsein hat, der ist ja vielem ausgeliefert im Leben.
Schau, all das, wenn wir Robert Greene nehmen oder wenn wir die 36 chinesischen Strategien nehmen oder wenn wir Tao Te Ching nehmen oder egal was wir nehmen, da ist etwas drinnen, was man runterbrechen kann, jetzt mal ganz banal auf Konditionierung runterbrechen kann. Und in 100 Jahren, wenn Sie auf unsere Zeit zurückblicken, egal was in den nächsten 100 Jahren aufgrund von dem, was wir da gerade machen, alles passieren wird, werden Sie sagen, Sie hätten es wissen können. So, was meine ich damit? Wenn einem der Missbrauch von Konditionierung nicht bewusst wird, was jeden Menschen bewusst sein kann, kannst du in einer Weise manipuliert werden, in jedem Bereich. Und das erleben wir überall. Das erleben wir überall heutzutage. Ein Ausmaß von Konditionierung, das ist erschreckend ist.
Ja.
Und das ist hier gemeint. Und wenn man solche Sachen verbietet, ich unterstelle jetzt mal gar keine Böswilligkeit, dann verhindert man ja auch, dass es einem bewusst ist, dass man sich davor verschützt.
Mhm.
Ist ja wie bei uns. Ich gehe ja nicht da draußen schlägern und kämpfen. Nein, was wir beibringen, dass wir keinen Kampf mehr brauchen. Ja, am Ende. Aber das geht nur, indem ich Kampf verstehe. Wirklicher Frieden ist, dass ich mich verteidigen kann. Denn sonst bin ich ja nicht friedlich, sonst bin ich hilflos, wie ich gerne sage. Dann kann ich die Entscheidung für den Frieden treffen. Wenn ich erkenne, dass mich jemand zu manipulieren versucht, kann ich sagen,
Kannst du mitspielen und ihn ins Leere laufen lassen.
Ein Freund von mir oder sagen wir es, Freund hat mal gesagt, er hat mit Teppichen gehandelt und hat gesagt, er ist auch überall hingefahren, um alte Teppiche zu suchen, zu kaufen. Und in der Türkei, in Istanbul, hat ihn dann er war ein richtiger Experte in diesem Ding, hat ihm dann gesagt, du, ich habe einen ganz tollen Teppich für dich, der dum. Und was hat er zu ihm gesagt? Du, nein, das ist kein ganz toller Teppich, das ist ein Scheißteppich, der ist nichts wert. Verkauf den wir nicht. Wir können gerne Kaffee trinken gehen, aber lass das, versuchen wir nicht, so einen Teppich zu verkaufen.
Mhm.
Er war ihm nicht böse, er hat ihn nicht geschimpft, er hat gesagt, nein, mit mir nicht, okay? Mhm. Aber wir können gern Gespräch führen, wir können Kaffee zusammen trinken, aber das nicht mit mir. Mhm. Wieso?
Weil ein Experte, weil er durchschaut.
Und er hat ein nettes Manipulationsgespräch durchschaut, in dem er reingelegt werden sollte.
Mhm.
Und das eine heißt nicht, dass ich jetzt in den Krieg mit dieser Person gehe. Nein, ich lasse mich von dir nicht manipulieren. Passt. Tu's, wo immer du willst, mit mir nicht. Und das verhindere ich dadurch, verstehst, dass Menschen verstehen.
Ja, also ein ganz wichtiges Wissen. Das heißt nicht, dass wir in Krieg gehen mit anderen Menschen.
Nein,
oder,
die gleichen Sachen, es ist ja auch, was wir gegen uns selber brauchen, weil wir spielen ja die gleichen Spielchen nicht nur mit der Welt, wir spielen sie mit uns selber.
Ja, ja.
Wie es so gut heißt, dann gehen wir mal in die islamische Welt, da der kleine Dschihad ist der Krieg in der Welt, der große Dschihad ist der Krieg in dir gegen deine eigene Unvollkommenheit.
Gegen deine eigenen Schwächen.
Gegen die eigenen Schwächen, genau. Mhm. Und dazu brauchen wir das Verständnis.
Mhm. Ja, hochspannendes Thema auf jeden Fall.
Ja, hochspannend, ja.
Okay, ich glaube, das reicht für heute, für diese Folge.
Ja, und?
Bis zu den Kriegsstrategien.
Genau.
Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten
Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.